wenn ich mal die Nutzungstage rechne, also ich sage jetzt mal einen Warmwintergarten 365 Tage im Jahr und einen Kaltwintergarten von Ostern bis Oktober, also sagen wir jetzt mal irgendwo, was sind das, vielleicht 7, 8 Monate. Und wenn ich das mal geteilt durch die Anschaffungskosten rechne, dann ist es wirklich so, dass ein Kaltwintergarten pro Nutzungstag eigentlich fast 50% mehr kostet als ein Warmwintergarten.
Hurra, wir bauen! Der Podcast rund ums Bauen und Renovieren vom Family Home Verlag. Mein Name ist Monika Läufl, ich bin stellvertretende Chefredakteurin beim Family Home Verlag und ich sitze heute in einem kalten Wintergarten. Mir gegenüber sitzt Matthias Brack. Matthias, stell dich doch einfach mal kurz vor.
Ja, hallo. Wie die Monika schon gesagt hat, mein Name ist Matthias Brack, hier aus dem schönen Allgäu. Wir sitzen in Diepmannsried und beruflich bin ich ein Schreinermeister und habe 30 Mitarbeiter und wir bauen eben Wintergärten. Und wo wir jetzt sitzen, in diesem Kaltwintergarten, der befindet sich wiederum in einem Haus und dieses Haus ist das La Casa. Und da haben wir so ein Handwerkernetzwerk, das ich vor 13 Jahren gegründet habe. Das heißt also, Kunden, die hier reinkommen, ist so ein bisschen wie bei Amazon im positiven Sinne. Die kommen hier auf die Plattform, die man begehen kann, rein in das Haus und können praktisch verschiedene Handwerkerleistungen beauftragen. Wieder, wenn wir bei Amazon bleiben, Kunden, die sich für ein Handy von Hersteller X interessieren sich auch für eine Handyhülle von Hersteller Y und so ähnlich funktioniert das La Casa auch. Also wenn hier jemand reinkommt und zum Beispiel einen Wintergarten möchte, dann kann er natürlich auch eine Bodenplatte beauftragen, Fliesenarbeiten, Malerarbeiten, Heizung und so weiter, eben alles, was dazugehört.
Genau, also was alles dazugehört, darüber reden wir später. Ich würde jetzt darauf eingehen, wir hatten ja ganz kurz gesagt, dass wir jetzt in einem kalten Wintergarten sitzen. Ja. Was ist denn überhaupt ein kalter Wintergarten?
Also eigentlich das Hauptkriterium für einen kalten Wintergarten ist, dass er erstmal keine Heizung hat. Also so kann man das sagen. Und so ein kalter Wintergarten ist eigentlich so gedacht, ähnlich wie die Winterreifen oder andersrum die Sommerreifen beim Auto, von O bis O, also von Ostern bis Oktober kann man sagen, kann man den wirklich so als richtigen Wohnraum nutzen. Aber wenn dann die Heizperiode beginnt, dann ist es nur noch temporär als Wohnraum nutzbar, weil dann habe ich eben keine Dämmung, also die Bodenplatte, die Gläser und die Konstruktion ist nicht gedämmt und da würde es dann keinen Sinn machen zu heizen, weil dann heize ich im wahrsten Sinne des Wortes die Energie beim Fenster raus. Natürlich, wenn ich da an Silvester mal eine Party feiern will, dann kann ich den schon mal kurz aufheizen mit irgendeinem Heizstrahler oder so, aber den dauerhaft zu heizen würde nicht funktionieren.
Und dann im Gegensatz ein warmer Wintergarten?
Genau, der warme Wintergarten ist eigentlich genau das, was 365 Tage im Jahr funktionieren soll. Das heißt also eben vor allem auch im Winter, da habe ich dann hochgedämmte Gläser, eine hochgedämmte Konstruktion, eine gedämmte Bodenplatte. Also das ist wirklich so eine Hülle, die wie ein Anorak ist, also ringsherum eine saubere Dämmung. Und da habe ich natürlich dann auch die Möglichkeit, den sauber und sinnvoll zu heizen im Winter. Kann aber natürlich auch solare Wärmegewinne ganz gut mitnutzen, indem, wenn die Sonne scheint, der sich natürlich schnell aufwärmt und dann eben die Wärme nicht mehr so schnell verloren geht, wie jetzt im Vergleich zu einem kalten Wintergarten. Und der Kaltwintergarten ist ja gerade so ein Riesentrend oder die letzten Jahre, jeder baut oder viele bauen sich einen Kaltwintergarten vors Haus hin. Und ich sage immer, wenn man so auf die Nutzungsdauer umrechnet und die Investitionskosten und den Aufwand, der dahinter steckt, ist eigentlich nach wie vor der Warmwintergarten, bekommt man eigentlich mehr fürs Geld. Aber der Aufwand zunächst ist natürlich mal ein bisschen höher, weil ich einfach mehr in die Konstruktion und die Wärmedämmung investieren muss und natürlich auch eine Heizung brauche, logischerweise.
Dann würde ich doch gleich mal bei den Kosten einsteigen oder nachhaken. Also was kostet ein kalter, was kostet ein warmer Wintergarten?
Das ist natürlich wie beim Auto. Also wenn du mich fragst, was kostet ein Auto, dann wird wahrscheinlich die logische Antwort sein, naja, es kommt drauf an. Ja. Ist es ein kleiner Fiat oder reden wir von einem Porsche GT? Und so ähnlich ist es natürlich beim Wintergarten auch. Zunächst hängt es natürlich mal davon ab, wie groß soll der Wintergarten sein. Also einfach mal die Fläche, das Bauvolumen und dann natürlich auch, wie ist die Ausstattung? Also habe ich Sitzheizung, Ledersitze und Head-Up-Display oder reicht mir einfach ein Stoffbezug und die einfachste Ausstattung? Und so kann man das mal unterteilen und dann sage ich mal, gibt es da halt auch Abstufungen und wenn wir reden davon, dass man sagt, so ein vernünftig ausgestatteter Wintergarten, der dann auch beheizbar ist, kann man so, sage ich mal, geht es bei 3.500 bis 4.000 Euro pro Quadratmeter Grundfläche. los, können vielleicht die meisten, die ein bisschen Ahnung haben, auch vergleichen, was kostet heute so eine Neubauwohnung. Also eigentlich günstiger, wie wenn ich mir eine Neubauwohnung kaufe von der Fläche her. Aber natürlich muss ich schon was in die Hand nehmen, damit das Ding gut funktioniert. Also ich sage jetzt mal, so ein klassischer Wintergarten mit 20 Quadratmeter geht irgendwo bei 70.000 Euro los, wenn man es vernünftig macht. Und natürlich, wie bei einem Auto auch nach oben, hängt es sehr stark von der Ausstattung und den Wünschen ab, was ich dann dementsprechend halt dann noch oben drauflegen kann.
Also das war jetzt der warme Wintergarten, genau. Und der kalte jetzt einfach zum Vergleich?
Also beim kalten liegen wir etwas drunter. Da würde ich jetzt mal sagen, irgendwo wird der Einstieg so in etwa bei 40.000 bis 50.000 Euro sein.
Auf dem Quadratmeter runtergerechnet?
Auf dem Quadratmeter runtergerechnet, sage ich jetzt mal, wird man da irgendwo ab 2.500 Euro so das unterste Level beginnen. Und dann natürlich auch, je nachdem von der Ausstattung her, geht es dann nach oben. Wobei man eben auch klar sagen muss, der Kaltwintergarten hat im Endeffekt auch, der braucht eine Beschattung, ich brauche die Konstruktion, ich brauche im Idealfall eine Bodenplatte, ich brauche Beläge, also da ist gar nicht viel Unterschied. Der Hauptunterschied hängt tatsächlich in der Heizung, die ich habe und bezahlen muss, und natürlich in gedämmten Glaselementen, wo ich jetzt beim Kaltwintergarten eben ungedämmte Elemente habe, die reichen mir da aus.
Das hört sich ein bisschen an, als würde Ihnen, oder es würde dir das Herz bluten, wenn jemand nur einen kalten Wintergarten baut.
Wenn man es jetzt mal rechnet, dann ist es, ist es tatsächlich so, ich kann es von mir selber sagen, also ich habe zu Hause privat einen Warm- und einen Kaltwintergarten. Der Kaltwintergarten habe ich erst später gebaut, also den Warmwintergarten habe ich bereits 20 Jahre und den Kaltwintergarten jetzt 5 Jahre. Und selbst ich ärgere mich jetzt im Winter, dass ich nicht in den tollen Kaltwintergarten sitzen kann, weil ich damals auch dachte, ja, das reicht mir ein kalter und die paar Monate, wo man raussitzen kann, ist es völlig ausreichend. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn man dieses Lebensgefühl mal erlebt hat und wie toll das ist, wenn man eben die ganze Zeit eigentlich an der Natur draußen sitzt, bei Tageslicht und wenn die Sonne scheint, wenn es dann schön warm wird und so, und dann muss ich abends im Winter, sitze ich da draußen, dann scheint die Sonne, dann wird es schön warm da drin, so, und dann geht die Sonne unter und dann ist natürlich beim Kaltwintergarten so innerhalb von einer halben Stunde kühlt der runter und dann ärgere ich mich jedes Mal, dass ich jetzt ins dunkle Wohnzimmer rein muss von dem her sage ich mal, das ist die persönliche Erfahrung. Und wenn man es jetzt wirklich mal ganz kaufmännisch rechnet, dann ist es tatsächlich so, wenn ich mal die Nutzungstage rechne, also ich sage jetzt mal einen Warmwintergarten 365 Tage im Jahr und einen Kaltwintergarten von Ostern bis Oktober, also sagen wir jetzt mal irgendwo, was sind das, vielleicht 7-8 Monate. Und wenn ich das mal geteilt durch die Anschaffungskosten rechne, dann ist es wirklich so, dass ein Kaltwintergarten pro Nutzungstag eigentlich fast 50% mehr kostet als ein Warmwintergarten. Also das kann man sich ja mal selber ausrechnen, ich habe jetzt keinen Taschenrechner dabei und habe auch nichts vorbereitet. Aber was ich damit sagen will, man sollte sich wirklich am Anfang sehr genau überlegen, wie wird meine Nutzung sein, und dann vielleicht nochmal 30% Nutzungsdauer oben drauf schlagen, weil wenn es gut gemacht ist, wird man sich noch mehr darin aufhalten in dem Raum, wie man sich eigentlich vorher vorstellen kann. Und dann kommt man zum Endergebnis und das liegt meistens bei den meisten so, dass sie sagen, ja, also eigentlich möchte ich das ganze Jahr nutzen.
Was definierst du als gut gemacht? Oder anders gefragt, worauf sollten unsere Hörer und Hörerinnen achten, wenn sie einen Wintergarten bauen wollen?
Also zunächst mal, was mir ganz, ganz wichtig ist, ist erstmal, das klingt jetzt vielleicht für einen Handwerker komisch, aber die Optik. Also diese angeschobenen Schuhschachteln, die man ja im Wintergartenbereich oft kennt, finde ich furchtbar. Also ich finde, man muss wirklich schauen, finde ich irgendwo einen Platz am Haus, wo der Wintergarten gut hinpasst, wo er sich gut eingliedert. Und dann natürlich, sei mal so, die Formensprache. Ideal wirkt ein Wintergarten oder ideal ist dann ein Wintergarten oder gelungen, wenn er so aussieht, als ob er von Anfang an geplant wäre. Und das, sage ich mal, ist für mich so das Hauptthema, dass man natürlich erstmal schaut, kann ich den irgendwo vernünftig anbauen? Also kann ich die Dachformel vom Haus aufnehmen oder kann ich einen modernen kubistischen Anbau zu einem klassischen Haus machen, dass es einfach dazu passt? Da legen wir sehr viel Wert drauf und ich glaube, alle Wintergartenbauer, die ein bisschen gute Planung auf ihre Fahnen schreiben, sollten das natürlich machen. Und dann brauche ich natürlich, die nächsten Schritte sind erstmal wieder das Thema Nutzung. Also über das muss man sich ganz am Anfang viel Gedanken machen. Wie möchte ich es einrichten? Als was soll der Raum später dienen? Und dann brauche ich natürlich ein Grundstück dazu, einen Platz dazu. Ich brauche einen passenden Unterbau. Das heißt also, den Wintergarten jetzt einfach auf die Wiese zu stellen, macht keinen Sinn, sondern ich brauche wirklich frostsichere Fundamente. Also auf sowas sollte man natürlich achten. Eine Baugenehmigung.
Mhm. Also, gibt es da Probleme? Also gibt es viele Fälle, wo dann einfach die Genehmigung nicht durchgeht?
Nee. Es gibt viele Fälle, wo es einfach ohne Genehmigung gebaut wird, sage ich mal. Und das ist halt gefährlich, weil wenn ich mir dann später mal mit dem Nachbarn nicht mehr so gut verstehe, dann kann das nach hinten losgehen. Nee, es ist so, dass da irgendwie so dieses Gerücht immer noch kursiert, ja, einen Wintergarten darf ich einfach so anbauen. Okay. Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht mal beim Terrassendach. Also man muss natürlich da schon gewisse Bauvorschriften einhalten. Es muss Bebauungspläne geben und so. Und das sind natürlich so Grundvoraussetzungen, die ich ganz am Anfang prüfen muss. Mhm. Weil wenn wir zwar jetzt gemeinsam einen Wintergarten bauen wollen und dann haben wir schon alles fertig geplant und du freust dich drauf, dass der in einem halben Jahr kommt und dann sagt das Bauamt Edge, dann habe ich es hintere vor dem vorderen gemacht. Ja. Also insofern, das Thema Baugenehmigung ist auch ein ganz wichtiger Aspekt.
Also sowohl für einen warmen als auch für einen kalten.
Genau, weil auch ein Kaltwintergarten, sobald er geschlossen ist, gilt als Wohnraum.
Okay.
Also da entscheidet nicht, ist eine Heizung drin oder nicht, sondern da sagt der Gesetzgeber, wenn ich das Ding zumachen kann, dann ist es für mich erstmal ein Wohnraum, unabhängig, ob beheizt oder unbeheizt. Und da brauche ich auf jeden Fall eine Genehmigung. Es gibt in Bebauungsplänen natürlich Ausnahmen oder beziehungsweise neuere Bebauungspläne haben schon Wintergärten bis zu einer gewissen Fläche automatisch mit drin. Aber da wir sehr viel im Sanierungsbereich, also fast 95% der Wintergärten werden im Sanierungsbereich angebaut, zeigen Zahlen. Und da ist es in der Regel so, dass die Bebauungspläne noch keine Wintergärten vorgesehen haben. Die waren in den 60er oder 70er Jahren noch nicht so modern, in Anführungszeichen, dass da Wintergärten schon geplant waren.
Also mit 95% aller Wintergärten werden erst nachträglich angebaut und nur 5% aller, also werden von Anfang an mit eingebaut.
Ja, genau. Weil da sind wir wieder bei der Definition natürlich, was ist ein Wintergarten? Ja. Heute, wenn man modern und neu baut, hat man ja viele Glasflächen sowieso eingebaut. Ja. Das ist für viele Kunden schon, dass sie sagen, mein Wohnzimmer ist ein Wintergarten, weil ich viel Glas habe. Mhm. Aber so diesen klassischen Wintergarten, wo ich im Nachhinein so einen Anbau mit Dachverglasung und senkrechter Verglasung anbaue, das ist in 95% der Fälle wirklich eine Nachrüstung.
Da würde ich doch mal nachfragen, was ist jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt also zwischen einem Erker mit viel Glas und einem typischen warmen Wintergarten?
Ja, das ist natürlich fließend, muss man wirklich so sagen. Klar, die meisten Kunden draußen, die meisten Bauherren haben natürlich beim Wintergarten dieses klassische Pultdach mit drei Seiten Glas, das so an die Hauswand hingeschoben wird. Aber der Wintergarten ist mittlerweile eine vielfältige Wohnraumerweiterung. Es gibt Varianten mit Flachdach, die man anbauen kann, wo ich sogar zum Beispiel oben drauf gehen kann und das obere Stockwerk sozusagen, das Dach des Wintergartens als Terrasse nutzen kann und habe drunten halt einfach eine verglaste Front. Auch das bezeichnet man als Wintergarten. Es gibt zweistöckige Bauwerke. Also ich würde sagen, das ist sehr, sehr fließend. Aber so tendenziell kann man sagen, alles, was irgendwo vor das Haus gebaut wurde, würde ich jetzt mal als im weitesten Sinne Wintergarten bezeichnen.
Okay, gut. Dann reden wir mal ganz kurz über diese 5% der Neubaubauherren. Ja. Was müssen die beachten, wenn die von Anfang an wissen, sie wollen Wintergarten? Also du hast es ja schon gesagt, habt auf alle Fälle überlegen, es sollte auf alle Fälle in die Gesamtoptik des Hauses passen. Was gibt es noch zu beachten, wenn man jetzt von Anfang an den Wintergarten mit einplant?
Naja, also man sollte sich natürlich Gedanken über die Nutzung machen, das kam ja schon mehrmals, aber daraus resultiert natürlich auch zum Beispiel, an welche Seite ich den Wintergarten anbaue. Ist beim Altbau auch ein Thema, aber da ist oft gegeben. Aber man sollte sich überlegen, wie will ich mit der Sonne leben, sage ich jetzt mal.
Also das war lass uns doch einfach mal die ganzen, also Norden, Osten, Süden, Westen durchgehen und die Vor- und Nachteile. Fangen wir vielleicht mit dem Norden an. Ja. Also macht das Sinn, im Norden einen Wintergarten zu bauen?
Auf jeden Fall. Also der klassische Nordwintergarten ist halt der, wo ich sage, ich habe über den ganzen Tag gleichmäßig Licht und Sonne, beziehungsweise eher Sonne nicht direkt, aber Licht vor allem. Aber habe wenig Aufwand an Beschattung und Lüftung, weil ich eben keine direkte Sonneneinstrahlung bekomme und somit dieser Aufheizeffekt sozusagen des Hauses nicht stattfindet. Nordwintergarten ist sehr klassisch für Thema Arbeitsräume, wo ich einfach sage, schönes, gleichmäßiges Tageslicht, kann trotzdem gut am Bildschirm arbeiten. Oder zum Beispiel auch ein Bad oder irgend so ein Raum, wo ich einfach sage, ich möchte da gleichmäßig Licht haben. Mhm. Dann kommen wir zum Ostwintergarten, also zumindest die Ausrichtung Richtung Osten sozusagen. Das ist dann so der klassische Rentner-Wintergarten, sagt man so ganz böse jetzt. Also da habe ich in der Früh Sonne, das heißt, ja, wenn ich lang Zeit habe zum Frühstücken, ja, und sage, ich bin jetzt so der Sonnenanbeter, gerade am Morgen ist natürlich, ja, die Ostseite gut. Und der hat natürlich auch den Vorteil, ich habe bei der Ostseite solare Wärmegewinne ab in der Früh, mhm, und kann, sage ich mal so, das Haus auch ganz gut mit aufheizen. Klassisch wird es wohl auf der Südseite sein, mhm, weil da habe ich natürlich dann eben automatisch alle Sonnenrichtungen mit. Das heißt, ich habe Sonne von in der Früh, wenn sie aufgeht, bis abends, wenn sie untergeht. Der Wintergarten ist natürlich jetzt rein von der Helligkeit und von der Sonne nehme ich alles mit, aber überall, wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Heißt, ich muss da einen Aufwand betreiben mit Beschattung, Belüftung, vielleicht sogar Kühlung, weil wir sitzen ja jetzt heute hier im Sommer. Man merkt, wie warm es dann auch werden kann, auch bei uns mittlerweile. Und wenn natürlich bei 34 Grad Außentemperatur dann die Sonne da noch voll drauf knallt und ich habe mir über Beschattung und Belüftung keine Gedanken gemacht, dann ist es da drin 60, 70 Grad warm und da braucht man nicht mehr über Wohnqualität und Aufenthaltsqualität sprechen, denke ich. Und dann, wenn wir auf die Westseite gehen, da geht es natürlich dann, das ist der klassische Arbeiterwintergarten. Das heißt also, wenn ich abends nach Hause komme, 17, 18 Uhr, da kann ich halt wirklich nur die schönen Abendstunden genießen. Bekomme aber dann natürlich auch erst am Abend richtig Sonne ab. Das heißt, wenn ich jetzt den nutzen will, gerade für solare Wärmegewinne, dann macht ein Westwintergarten eher weniger Sinn, weil dann kriege ich, ja gut, abends noch was rein, aber den Tag verschenke ich sozusagen mit Sonnenlicht. Dafür ist natürlich der Beschattungsaufwand, desto weiter ich aus der Südrichtung raus rutsche, natürlich dementsprechend geringer.
Du hast jetzt relativ oft die Beschattung erwähnt. Erzähl doch mal, was du empfehlen würdest, was man an Rollladen, Jalousien anbringen sollte.
Ja, also auch da hängt es wieder davon ab, was will ich damit bezwecken. Und natürlich gibt es da eigentlich zwei große Bereiche. Das eine ist das Thema Sichtschutz. Also gerade wenn ich jetzt einen Wintergarten baue und sage, ich sitze da abends drin und möchte jetzt nicht, dass mir jeder, sage ich mal, aufs Teller schaut oder ins Wohnzimmer, welches Fußballspiel ich halt anschaue oder was weiß ich. Dann gibt es natürlich einmal das Thema Sichtschutz. Und dann der andere große Bereich natürlich das Thema Sonnen und vor allem Hitzeschutz, wo ich dann eben sage, ich möchte nicht, dass sich der Raum zu stark erhitzt. Und da kann man dann eben klassisch unterscheiden zwischen einer sogenannten Außen- und einer Innenbeschattung. Und die Innenbeschattung ist eigentlich in der ersten Linie ein Sicht- und Blendschutz, weil die kann ich halt immer nutzen. Egal, ob es jetzt draußen regnet, stürmt, schneit, irgendwas, die kann ich, sage ich mal, per Hand relativ leicht bedienen. Und dann habe ich da meinen Sichtschutz und einen leichten Blendschutz. Es ist aber so, wenn man dann so richtig in den Bereich Hitzevermeidung geht, dann muss die Beschattung eigentlich eher außen sitzen, weil die logischerweise die Wärme schon mal gar nicht durchs Glas reinlässt, sondern schon außen abhält.
Ja, sobald ich es im Haus habe oder im Raum, dann ist es drin und dann.
Weil bei der Innenbeschattung ist so, darum sage ich ganz bewusst Blendschutz. Das hilft, dass die Sonne mich nicht direkt blendet, aber es entsteht praktisch zwischen der Beschattung auf der Innenseite und dem Glas so ein Hitzepolster. Und das gibt es natürlich auch dosiert an Raum dann den ganzen Tag die Wärme ab. Also ist die Innenbeschattung für Hitzevermeidung eigentlich nicht geeignet. Da muss ich auf eine Außenbeschattung gehen. Und das andere ist im Endeffekt nur, wenn ich es innen mache, Sicht- und Blendschutz, wenn man so will.
Das heißt, wenn es im Budget ist, wäre es eigentlich nicht verkehrt, wenn man sowohl außen einen Sonnenschutz macht, dann, um die Hitze draus zu lassen und innen dann, damit man nicht reinschauen kann.
Ja, genau. Wird auch wirklich zum Teil so kombiniert, dass man da einfach unabhängig ist und die Beschattung für den Zweck einsetzen kann, wo man sie braucht. Oder es gibt natürlich, muss man wirklich sagen, die letzten Jahre immer bessere Möglichkeiten der Außenbeschattung, die ja relativ stabil sind, also Zip-Screens zum Beispiel, die mit so einem Art Reißverschlussverfahren vor der Fassade runterfahren, also die sind links und rechts in Führungsschienen, wie mit einem Reißverschluss, den man von der Jacke kennt sozusagen, sauber gesichert, die halten relativ hohe Windgeschwindigkeiten aus, die halten auch mal Regen aus, wobei bei Frost wird es dann schon schwierig, aber es gibt schon Außenbeschattung, sage ich mal, die auch bei Wind und Wetter ihren Dienst tun. Also da gibt es mittlerweile schon ganz tolle Möglichkeiten.
Ja, aber auf alle Fälle die Beschattung immer mitdenken, wenn es jetzt nicht unbedingt im Norden ist.
Ja, also ich meine, das kennt jeder. Wenn du in der prallen Sonne sitzt, dann wünschst du dir nichts mehr wie ein Schirm oder irgendwas, dass du in Schatten kommst. Und so ähnlich im Wintergarten, wenn man da im Hochsommer drin sitzt und die Sonne knallt voll runter und ist ja gnadenlos ausgeliefert, das macht keinen Spaß. Also auch vom Budget her, das muss man einfach von vornherein mitplanen, vor allem, wenn man eben eine Ausrichtung Richtung Süden hat, dann ohne Beschattung einen Wintergarten zu verkaufen oder zu kaufen, ist unseriös, das funktioniert nicht.
Was mich denn interessiert, ist das Thema Sicherheit. Mhm. Welche Lösungen gibt es, dass der Wintergarten sicherer wird?
Also natürlich die ganzen Türen, die da drin sind, verschiedene Schiebetüren, Drehtüren und so weiter, die kann ich natürlich wie beim normalen Wohnhaus auch mit gewissen Sicherheitsstandards ausrüsten. Also Stichworte RC1, 2, 3, also gibt es ja so diese Sicherheitsklassen.
Was ist der Standard beim Wintergarten? RC2 dann wahrscheinlich?
Also wir machen meistens, also wir passen uns am Haus eigentlich an, weil es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt ein Haus habe, wo uralt Fenster drin sind und ich mache den Wintergarten super gut, sondern wir schauen, dass wir uns dem Hausstandard oder dem zukünftigen Hausstandard anpassen in den Verschlüssen und dann muss man wirklich sagen, wir haben jetzt Erfahrung von ein paar tausend Wintergärten und hatten bisher ein einziges Mal einen Einbruch über den Wintergarten, weil die Einbrecher in der Regel scheuen, diese großen Scheiben, die im Wintergarten sind, da irgendwie einzuschlagen. Das schafft man fast nicht und macht ja einen riesen Lärm. Mhm. Und auch die Türen selber haben ganz gute Verriegelung, also die gehen dann meistens über irgendein Kellerfenster oder ein unbeobachtetes Seitenfenster, das gekippt ist, dann ins Haus rein. Also von dem her kann man da sehr getrost, sage ich mal, sich im Wintergarten aufhalten, ohne Angst haben zu müssen, dass jemand einbricht. Und was wir immer mehr machen, dass wir an die Wintergartensteuerung dann zum Beispiel Bewegungssensoren koppeln. Dass wenn dann eine Bewegung stattfindet, dass irgendwie das Licht angeht oder sogar eine Kameraaufzeichnung stattfindet. Also man geht da mittlerweile mehr den Weg, dass man eine Überwachungsfunktion über die Hausautomation einbaut, anstatt da, sage ich jetzt mal, mit extrem teurem Sicherheitsglas und 5 Vorhängeschlössern und was weiß ich zu arbeiten.
Genau, aber einfach, dass die Tür RC2 ungefähr entspricht. Genau, noch kurz zur Erklärung, RC bedeutet Resistance Class, also die Widerstandsklasse und es gibt die Stufen 1 bis 6, 1 ist so das Niedrigste und bei RC2 ist es zum Beispiel so, dass man sagt, ein Einbrecher braucht mit einfachen Werkzeugen, wie zum Beispiel dem Dietrich, ungefähr 3 Minuten, also 3 Minuten muss das auf alle Fälle standhalten. Und das ist normalerweise ausreichend, weil so lang lässt sich eigentlich kein Einbrecher, keine Einbrecherin an einem Haus zu schaffen machen.
Genau. Hätte ich nicht besser erklären können. Perfekt.
Genau. Also ich finde das auch sehr, sehr erschreckend, wenn man sich auf YouTube mal anschaut, wie schnell eigentlich so ein normales Fenster geknackt ist. Mhm. Das erste Mal, dass ich dachte, so 3 Minuten, dachte ich, das ist doch voll kurz. Aber im Endeffekt sind das wirklich nur wenige Sekunden, die sie sich Zeit lassen, um so ein Fenster aufzuknacken. Also 3 Minuten sind ausreichend. Ja. Gut. Dann, also wir hatten jetzt viel über Neubau gesprochen. Gibt es auch was, wenn man zum Beispiel sagt, ich baue jetzt ein Haus, ich hätte später gern mal einen Wintergarten, momentan ist es nicht in meinem Budget. Gibt es was, wo man einfach schon mal vorrüsten kann?
Klar, also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel die Außenanlage mache, da mal ein Fundament einzubauen, wenn eh schon der Bagger da ist und so und das mal zu berücksichtigen, macht auf jeden Fall Sinn. Würde ich machen, einfach ein frostsicheres Fundament einbauen, weil der Aufwand danach um ein Vielfaches höher ist, wenn man das gleich macht.
Kann man als Terrasse denn einfach benutzen?
Genau, kann man, weil da bleibt man eh, sage ich mal, 15, 20 Zentimeter unter dem Niveau vom Fertigfußboden. Da kann man das einfach easy weiter nutzen. Vielleicht ein paar Stromanschlüsse, sowas vorsehen. Vielleicht ein Wasser irgendwo schon in der Fassade haben, wenn man sagt, ich möchte da später meine Zitrusfrüchte dann im Wintergarten züchten, dass ein Wasseranschluss da ist und natürlich auch ein Stromanschluss für die ganze Technik. Und bei einem Haus mit Vollwärmeschutz macht es natürlich auch Sinn, vielleicht mal ein paar Befestigungspunkte schon festzulegen, dass man eben später den Wintergarten am Vollwärmeschutz besser befestigen kann, weil da hat man sonst im Nachhinein mehr Aufwand. Das gilt aber übrigens auch für Markisen oder Terrassendächer, weil da kommt man mittlerweile oft, sage ich mal, so ein bisschen an die Grenzen bei 20 cm Vollwärmeschutz, dass man das statisch noch einwandfrei befestigen kann.
Also es geht einfach nur darum, dass man dann beim fertigen Haus in die Dämmung nicht reinbohren muss, weil falls da dann irgendwie eine Dämmung kaputt gemacht wird, dann kann es eben sein, dass es schimmelt und...
Genau, also eigentlich ist der druckfeste Untergrund, da muss ein bisschen in die Technik gehen, weil so eine Dämmung mit 20 cm ist im Endeffekt ein Styropor. Ja. Und das kann jeder selber mal versuchen, 20 cm Styropor auf den Boden legen und mal drauf zu springen, dann drückst du es zusammen und das Gleiche passiert, wenn ich praktisch meinen Wintergarten an die Wand hinschraube und dann die Schraube anziehe, dann wird es den theoretisch in das Styropor reindrücken und dann reißt es natürlich. Und da gibt es eben so druckfeste Untergründe, die man schon vorbereiten kann, also so Befestigungspunkte, wo man später dann eben den Wintergarten fixieren kann oder auch die Markise. Gerade bei Markisen, wenn man nachträglich so eine Balkonmarkise hinmacht, oft ein Riesenthema, dass an einem Vollwärmeschutz eigentlich eine bausichtlich zugelassene Befestigung fast unmöglich ist.
Das heißt, und es ist dann auch egal, ob man dann eine Markise oder einen Wintergarten hinmacht, das ist dann genau der gleiche Punkt.
Genau, also da legt man halt auf irgendeiner Höhe sozusagen einen durchgängigen Druckpunkt fest, okay, wo man was festschrauben kann, und dann kann ich im Endeffekt später modular irgendwas ans Haus hinhängen, Vordach, Wintergarten, Markise, genau.
Ja. Macht es schon Sinn, dass man zum Beispiel an dieser Stelle dann schon eine Schiebetür einbaut oder einfach eine Terrassentür?
Klar, weil dann brauche ich später keinen Durchbruch mehr machen oder irgendwie einen Träger einziehen oder sonstiges. Macht auf jeden Fall Sinn, wobei es da natürlich dann auch wieder ein bisschen davon abhängt, mache ich einen Wintergarten, der in den Wohnraum integriert wird, also wirklich komplett offen, oder wie es viele machen, noch eine Abtrennung zwischen Wohnraum und Wintergarten, dass ich halt den Wintergarten im Notfall, wenn es mal richtig kalt ist, bei minus 20 Grad nicht unbedingt voll heizen muss. Also, aber das ist dann eher so eine individuelle Geschichte. Schöner ist es ganz klar, wenn ich richtig großen Durchbruch vom Haus in den Wintergarten reinmache, dass das sich super integriert in den Wohnraum, und dann ist es halt wirklich so gewollt, wie ganz am Anfang schon gesagt, dann wirkt es einfach integriert und nicht später rangehängt.
Und warum entscheiden sich 95% der Leute erst später für den Wintergarten?
Das ist eigentlich eine gute Frage, weil man muss ja wirklich sagen, die meisten von diesen Leuten bräuchten es auch nicht rein vom Wohnraum her, sondern es ist wirklich oder zumindest bis vor ein paar Jahren war das so ein Klassiker, ja, die Kinder sind aus dem Haus und vielleicht kommt die Lebensversicherung oder keine Ahnung, oder man hat geerbt und jetzt macht man sich nochmal so diesen Traum vom Wohnen nah an der Natur, verwirklicht man sich. Also das ist eigentlich das Hauptmotiv vieler, die einfach sagen, ich möchte die Jahreszeiten mitkriegen, und das ist auch toll, wenn man da bei minus 20 Grad im warmen Wintergarten sitzt, dazwischen nur 4 Zentimeter Isolierglas und außen liegt dann der Schneehaufen und der Schnee fällt und du sitzt da drin, noch ein Kamin, der irgendwie brennt und Feuer an ist. Also da gibt es einfach einen Luxus, sag ich mal, ganz tolle Geschichte, und diesen Traum möchten sich einfach viele verwirklichen. Und was die letzten Jahre auch immer mehr kommt, ist auch wirklich, dass Leute sagen, ich habe jetzt ein Haus gekauft, ein älteres, und möchte einfach ein bisschen mehr modernes Wohngefühl, wie man es heute hat, mit großen Glasflächen, eben viel Licht ins Haus, die dann sagen, okay, und da erweitere ich mir jetzt zum Beispiel die Küche oder das Wohnzimmer und habe dann da so ein bisschen einen moderneren Teil des Wohnbereiches wie in meinem 70er-Jahre-Haus. Ja. Das sind so, sage ich mal, die zwei Hauptmotive.
Das muss man machen. Genau. Zum Thema Renovierung, du hast schon gesagt gehabt, also auf alle Fälle erstmal anfragen, ob man überhaupt einbauen darf. Und dann, wie würde man weiter vorgehen? Also Fundament hast du schon angesprochen, dass man dann natürlich erstmal das Fundament dann quasi gießen muss.
Ja.
Und wie geht es dann weiter? Wo sind so ein bisschen die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, oder kann quasi jedes Haus, kann an jedes Haus ein Wintergarten angedockt werden?
Also grundsätzlich, wenn es die Baugenehmigung hergibt oder sage ich mal die Fläche hergibt, dass man einen Wintergarten bauen kann, dann kann man sagen, grundsätzlich geht es mal an jedes Haus. Und dann ist es aber natürlich so, dass ein Wintergarten wirklich ein kleines Haus ist, das im Endeffekt auch alles braucht. Also bis auf ein Bad, sag ich mal, wobei das haben auch manche Wintergärten, dass da sogar ein Bad reinkommt oder ein Schwimmbad. Aber in der Regel brauche ich alles, wie wenn ich ein neues Haus baue. Also ich brauche die Fundamente, ich brauche den Estrich, ich brauche eine Heizung, ich brauche die Elektrik, Bodenbeläge, Wandgestaltung. Oft kommt noch ein Ofen rein, weil es natürlich toll ist mit irgendwas im Außenkamin. Das heißt also, ich brauche in der Regel 6 bis 7 Gewerke. Und das ist eigentlich auch die Hauptherausforderung, dass die schön ineinander greifen. Man kennt das ja so, mit Handwerkermangel tut man sich ja oft schon schwer, bei einem großen Haus alle herzubringen. Und wenn der Elektriker jetzt nur für den Wintergarten herfahren muss, weil er schnell eine Lampe anklemmt und 2 Steckdosen, dann ist man da oft verloren. Und das ist eigentlich, sage ich mal, so die größte Herausforderung, oder auch, glaube ich, so ein Profi-Tipp, wenn die Zuhörer sich für einen Wintergarten entscheiden und dann eine Fachfirma suchen, dass sie auch jemanden suchen, der möglichst viele Gewerke mitbringt. Weil dann habe ich keine Schnittstellenprobleme, also dass der eine sagt, ja, ich habe gedacht, und der andere sagt, ich habe gemeint, aber am Schluss passt es halt nicht und der Kunde hat das Problem. Und dass es halt Hand in Hand geht, weil wir sehen bei uns, wir organisieren das oft komplett mit aus einer Hand, und da sehen wir, dass wir, sage ich mal, in 3 Monaten so einen Wintergarten komplett vom ersten Spatenstich bis dass der Kunde das genießen kann und drin sitzt, also durchziehen in der Zeit. Und wenn dann der Kunde sagt, nee, ich mache viel selber oder organisiere mir die Gewerke selber, dann sehen wir oft, wenn wir vorbeifahren, ein halbes Jahr später, dass immer noch nichts fertig ist. Und dann merkt man eben, dass halt das immer sehr lange dauert, bis die so ineinander greifen. Also ich glaube, das ist so das Hauptkriterium, das man wirklich so berücksichtigen muss, dass man viele Gewerke hat und im Idealfall jemand hat, der ihn da durchbegleitet.
Was gibt es bei der Dämmung zu beachten? Also man muss einen Boden dämmen und wahrscheinlich die Wand, die dann zum Haus angrenzt.
Nö, also die Wand zum Haus braucht man gar nicht unbedingt, weil da habe ich ja sowieso dann einen Wohnraum dazwischen sozusagen. Nee, also man muss, klar, die Bodenplatte hat man mal, da ist eben wichtig, dass die gut gedämmt ist, also da sollte man nicht irgendeine alte Bodenplatte hernehmen und das draufstellen, weil wenn es dann von unten ständig kalt kommt, dann kann der Wintergarten sonst ringsherum super gedämmt sein, aber das kennt jeder, das, die kalte Füße-Problematik, wenn ich habe, das macht keinen Sinn, also da wirklich eine richtig gut gedämmte Bodenplatte und dann natürlich, klar, die Wintergartenkonstruktion muss halt auch den heute gültigen Bauvorschriften entsprechen, also nach dem Gebäudeenergiegesetz natürlich, aber da haben wir mit Gläsern, die heute auf dem Markt sind, wirklich top wärmegedämmte Produkte, also da kann man wirklich von den U-Werten brutal gut hochfahren.
Was sind so, also was kriegt so ein Wintergarten an U-Wert dran?
Ja, also ich sage jetzt mal so, wenn man mit einem modernen Glas fährt, dann komme ich auf einen U-Wert von 0,5. Und
wow, okay,
das ist schon, sage ich mal, früher war das so Ziegelmauerstandard. Das bringe ich halt beim Wintergarten her. Und was ich beim Wintergarten natürlich nicht unterschätzen darf, ich habe ja auch noch Solarwärmegewinne, die auch noch auf das Konto einzahlen, weil natürlich sobald die Sonne scheint, wird es da schön warm. Und dann kommt natürlich dementsprechend auch Energie noch mit zurück. Und wenn man so die Gesamtenergiebilanz sieht, dann ist die beim Wintergarten, der gut gedämmt ist, schon wirklich sehr, sehr gut.
Genau, noch ein kurzes Wort zum U-Wert. Das ist einfach ein Wert, der bezeichnet, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Und man kann eigentlich sagen, alles, was einen Wert von 1 oder weniger hat, ist schon mal ziemlich, ziemlich gut. Weil zum Beispiel auch bei Dachfenstern gibt es eine Förderung, wenn, ich glaube, der Wert besser als 1 ist. Matthias, korrigiere mich, wenn ich da...
Genau.
Genau, also dann 0,5 ist dann schon mal eine
ordentliche... Genau.
Also man muss jetzt keine Angst haben, dass dann zu viel Wärme durch die Fenster verloren geht.
Genau, das ist wirklich auch so ein Thema, wo viele denken, ja, Wintergarten ist gleich Hitzefalle im Sommer und Kältefalle im Winter. Und das ist definitiv nicht der Fall. Also ich würde sagen, bei vielen Häusern, wo wir die Wintergarten anbauen, ist am Schluss der Wintergarten das beste Bauteil am ganzen Haus.
Das ist doch schön.
Ja.
Genau. Ich nehme an, dann rentiert es sich auch oder es lohnt sich dann auch gleich eine Fußbodenheizung einzubauen oder was sind so die typischen Heizungen, die sich für einen Wintergarten anbieten?
Ja, also Fußbodenheizung ist das richtige Stichwort, wird sehr viel genommen, weil ich einfach eine Flächenheizung habe und eine Flächenheizung ist immer die angenehmste Wärme natürlich und ich brauche geringe Vorlauftemperaturen, auch energetisch eine ganz sinnvolle Sache. Was man beim Wintergarten gern noch macht, um so ein bisschen Spitzen auszugleichen, weil eben beim Glas die Speichermasse fehlt, ist natürlich so, wenn ich Temperaturstürze habe, wird so ein Wintergarten trotzdem etwas schneller auskühlen, wie jetzt ein ummauertes Haus, weil einfach die Speicherfähigkeit fehlt. Und da ist natürlich schön, wenn ich noch einen Ofen habe, wo ich mal schnell dazu heizen kann. Muss man sagen, hat sich die letzten Jahre etwas entspannt, weil die Gläser immer besser werden. Früher hat man immer gesagt, du brauchst mindestens eine Fußbodenheizung plus einen Heizkörper als Zusatzheizung. Ist mittlerweile vorbei. Heute gehen wirklich viele Kunden in die Richtung, dass sie sagen, hey, ich mache mir eine Fußbodenheizung, die reicht mir. Und dann irgendwo noch einen schönen Ofen rein mit Holz oder so, dass ich so das Feuerfeeling habe und den kann ich dann mal so zum Spitzen abdecken hernehmen. Aber ich sehe es bei mir selber in meinem Wintergarten, ich habe nur eine Fußbodenheizung, der ist 20 Jahre alt und ich habe noch keinen Tag das Gefühl gehabt, da drin bringe ich es nicht warm.
Könnte man nur einen Ofen einbauen oder wäre das zu wenig?
Nee, also nur einen Ofen einbauen funktioniert. Allerdings natürlich, wenn niemand da ist, fehlt mir, also wenn ich den von Hand heizen muss, es gibt ja heute auch Öfen, die automatisch bestückt werden, aber wenn ich von Hand heizen muss, ist natürlich so, dann bin ich ein bisschen sozusagen der Heizer meines eigenen Wintergartens, wo ich es dann halt immer aushalte oder ich komme jetzt abends nach Hause, dann muss ich natürlich erst meinen Ofen aufheizen und dann dauert es vielleicht eine halbe Stunde, bis ich den Raum nutzen kann. Also das ist die Einschränkung, aber theoretisch
erlaubt wäre es, man muss halt damit... Also einfach im Hinterkopf haben, dass dann relativ viel Wärme vom Haupthaus sozusagen, dann braucht man einfach für den Wintergarten auch und das kühlt dann leichter ab.
Ja, genau.
Ist es ein Problem, wenn ich jetzt ein älteres Haus habe und im Haus jetzt zum Beispiel nur Heizkörper sind, ich kann dann trotzdem eine Fußbodenheizung einbauen?
Ja, also da braucht man natürlich wieder einen passenden Heizungsbauer im Boot, aber da kommt dann so eine Mischbatterie rein, die sozusagen dieses sehr heiße Zentralheizungswasser, da haben wir eine höhere Vorlauftemperatur bei einer Fußbodenheizung, praktisch mit kühlem Wasser vermischt, damit die eben dann halt keine zu heißen Füße kriegt, auf Deutsch gesagt. Also das ist möglich, ja. Muss ein bisschen technisch was machen, aber funktioniert mit relativ überschaubarem Aufwand.
Habt ihr Erfahrungen mit Elektroheizungen gemacht? Also Stichwort Infrarotheizungen. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, wenn man auch zum Beispiel eine PV-Anlage hat und dann E-Strom vielleicht übrig hat. Habt ihr da Erfahrungen gemacht gehabt?
Also funktioniert. Da muss man mal in die Leistungsdaten natürlich der Heizung reinschauen. Kann man ja ausrechnen, wie viel Kilowatt man für so einen Raum braucht. Und zumindest bisher hat gegolten, dass es zwar möglich mit einer Elektroheizung Wintergarten aufzuheizen, aber das im Verhältnis zu teuer ist. Ich glaube, die letzten Monate, also heute ist ja jetzt August 2022 und irgendwie ein turbulentes Jahr, könnte ich mir vorstellen, dass in Zukunft das Thema elektrisches Heizen auch durchaus an mehr Akzeptanz gewinnen wird, weil eben andere Energieträger halt deutlich teurer worden sind. Also von dem her, es funktioniert technisch und auch so eine Fußbodenheizungsmatte, das ist im Endeffekt so Gewebe, die man auf dem Boden einspachtelt, wo dann der Strom durchfließt und sich somit erwärmt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es in Zukunft stärker kommen wird. Ja.
Also wir haben die Sicherheit besprochen, wir haben die Dämmung besprochen, wir haben die Heizung besprochen. Die Renovierung, jetzt, das hat jetzt natürlich alles den warmen Wintergarten betroffen. Ich nehme an, wenn man einen kalten Wintergarten baut, dann ist der Aufwand jetzt nicht ganz so hoch. Oder überschneidet sich da relativ viel?
Also ich sage jetzt mal, bis auf die Heizung und die Dämmung der Bodenplatte habe ich sonst relativ viele Punkte, die sich tatsächlich auch überschneiden, weil die heutigen Kaltwintergärten, die man so kennt, ja eigentlich auch fast vollwertige Wohnräume sind, eben nur ohne Heizung. Also das war das, was wir eingangs ja schon besprochen hatten. Wenn man nochmal in sich geht und sagt, jetzt nehme ich, keine Ahnung, nochmal 20.000 Euro in die Hand für eine gedämmte Bodenplatte und eine Heizung zusätzlich rein, dann habe ich eine ganz andere Nutzungsmöglichkeit übers Jahr. Und vom Prinzip her ist der Unterschied zu einem Kaltwintergarten eigentlich nicht wirklich groß, muss man ganz ehrlich sagen.
Was mir noch einfällt, baut ihr viele, also gibt es viele Wintergärten mit Schiebetüren oder Türen raus oder haben die meisten Wintergärten sind wirklich abgeschlossen?
Also meinst du jetzt vom Wohnraum praktisch?
Also vom Wintergarten quasi in den Garten raus, ja. Oder also sind da... Ja. Gibt es da viele Türen oder ist es dann quasi wirklich alles zu?
Nee, also es ist so tatsächlich so, dass natürlich der Wunsch da ist, dass man sich möglichst gerade an schönen Tagen so zum Garten hin öffnen kann, dass dieser Übergang von innen nach außen sehr fließend wird. Darum sind natürlich im Wintergarten schon sehr viele große Schiebetüren, die eingebaut werden oder große Falttüren, wo man halt auch wirklich so diese ganze Seite dann komplett öffnen kann. Das ist natürlich schon bei vielen Wintergärten der Wunsch. Das hängt ein bisschen davon auch ab. Also wir empfehlen immer so den Wintergarten in drei Zonen einzuteilen. Das ist einmal eine Verkehrszone oder eine Verkehrsfläche. Das heißt klassisch vom Wohnhaus ins Freie, wo laufe ich? Weil da kann ich ja nichts stellen, aber da brauche ich irgendwo eine Türe, wo ich rauskomme.
Also der Gang im Endeffekt.
Genau,
einfach, ja. Der Gang. Der Laufsteg.
Der Laufsteg, genau. Also einfach so diesen Verkehrsweg, ja. Wenn man, das klingt ein bisschen hölzern. dann so ein Platz für den Wohnbereich, nenne ich es mal, wo man dann eben Sofa, Esstisch, solche Dinge stellt. Und dann noch so ein Pflanzbereich oder Dekorationsbereich, weil man glaubt nicht, wie viel Fläche dann doch weggeht, wenn man eine tolle Palme reinstellt oder größere Pflanzen. Das sollte man in der Grundplanung auf jeden Fall schon mal berücksichtigen. Und da resultiert natürlich dann auch oft, was für eine Türe mache ich. Weil
habe ich Platz überhaupt?
Ja, genau, weil erstmal wünscht man sich, möglichst viel reinstellen zu können und möglichst alles aufmachen zu können. Aber dann irgendwann komme ich natürlich drauf, wenn ich jetzt da ein Sofa hinstelle, aber ich habe eine Drehtüre, die ich öffnen möchte, dann geht das ja gar nicht. Darum wird natürlich im Wintergartenbereich auch sehr viel Schiebetüren gemacht, weil die natürlich platzsparend irgendwo verschwinden und die trotzdem meine Stellflächen habe. Und natürlich möchten einfach auch viele der Kunden möglichst große Glasflächen. Und das kann ich natürlich gerade mit Schiebetüren toll realisieren. Darum ist so das Thema Schiebetüren im Wintergarten schon so die Nummer eins.
Genau. Also einfach nochmal Tipp, einfach vorab schon mal einen Plan zeichnen, am besten die Möbel maßstabsgetreu schon mal einzeichnen, auch überlegen, welche Pflanzen es werden sollen.
Ja.
Und damit man einfach...
Genau, am besten wirklich ausschneiden aus dem Karton vielleicht. Dann kann man es ein bisschen im Raum rumschieben und kann ein bisschen probieren, wie es funktioniert. Weil wir haben, paar tausend über dreieinhalbtausend Wintergärten gebaut und ich habe noch nie einen Kunden gehabt, der gesagt hat, mir ist der Wintergarten zu groß. Aber ich habe schon ganz viele Kunden gehabt, die sagen, nach einem Jahr Nutzung, das, wenn ich gewusst hätte, wie toll das da drin ist in dem Wintergarten, dann hätte ich ihn gleich noch 2 Meter größer gebaut.
Ja, das würde ich gleich als Teaser nehmen, weil wir machen nämlich 2 Folgen und ich würde in der zweiten Folge dann weitermachen mit den Materialien, aber natürlich auch an typische Fehler, die man in dem Wintergarten macht. Bevor wir die Folge beenden, Matthias, hast du noch irgendwie, mach doch gerne nochmal Werbung für deine Seite, weil du ja auch einen eigenen YouTube-Kanal hast.
Ja, genau, also wer sich jetzt ganz speziell zum Thema Wintergarten ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen will. Wir haben jetzt viele Dinge einfach oberflächlich angerissen. Das ist in 20 Minuten auch nicht anders möglich. Da kann wirklich mal bei uns gerne auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen. La Casa Allgäu. da findet er uns oder eben auch natürlich auf unserer Homepage brack-wintergarten.de und da ist dann auch die Verlinkung auf sämtliche Social Media Kanäle und so, also da könnt ihr einfach oder können Sie einfach gerne mal reinschauen.
Ich schreibe das dann alles auch noch in die Shownotes und dann mache ich auch gerade noch ein bisschen Werbung für uns. Schaut auch gerne auf unsere Seite hurrawirbauen.de. Da findet ihr auch immer neue News übers Bauen und Renovieren. Und es gibt auch immer ein ganz tolles Gewinnspiel, wo ihr mitmachen könnt. Und besucht auch unsere Instagram-Seite Family Home Magazin. Aber auch da gebe ich die Links noch in den Shownotes an. Dann sage ich dir, Matthias, schon mal danke für den ersten Teil. Und dann hören wir uns gleich beim zweiten Teil wieder. Ciao.
Ciao, servus.